Liebe Gemeinde, wenn Gott mal so richtig auf die Pauke hauen würde, dass alle Welt sehen müsste, dass Gott da ist und wer er ist, das wäre doch etwas. Wenn er sich einfach in seiner Macht erweisen würde und niemand mehr zweifeln müsste, niemand mehr Fragen stellen müsste im Sinne, ob es überhaupt einen Gott gibt, es weiß ja keiner, oder ob man den Aussagen, die in der Bibel über Gott stehen, trauen kann, wer weiß. Wenn es so wäre, dass dann Funk und Fernsehen, Medien und Wissenschaft, die ganze Öffentlichkeit einfach wüssten und bekennen müssten, Gott ist da. Ob sich dann etwas ändern würde in unserer Welt? Vor ungefähr 3000 Jahren hat es diese Situation mal gegeben, kurz. Zur Zeit des Propheten Elia. Da gab es einen Prophetenwettkampf auf dem Berg Karmel. 450 Baalspriester, das war ein sehr blutrünstiger Kult, hatten ein Opfer aufgebaut. Der Prophet Elia hatte ein Opfer aufgebaut, hatte das mit Wasser zuschütten lassen. Und dann hatten die Baalspriester gebetet. Nichts war passiert. Elia hat dann zu Gott, dem Herrn Israels, gebetet. Und das Opfer hatte sich lichterloh entzündet. Es war dann so, dass auch alle gesehen haben, dieser Gott ist der wahre Gott. Der König war dem Elia gefolgt mit seinem Tross nach Jezreel. Dort war wahrscheinlich damals seine Königsresidenz. Und im Grunde hätte damals eine Reform zum wahren Glauben an Jahwe, den Gott Israels, stattfinden müssen. Aber dann kam es doch anders. Ich lese aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19, die ersten 13 Verse, das ist unser Predigttext für heute. Und Ahab, das war der König, sagte Isebel, seiner Ehefrau, der Königin, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein auf heißen Steinen geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat seinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Liebe Gemeinde, wie hatte das passieren können? Den 450 Baalspriestern hatte Elia widerstanden. Er war vor König Ahab nach Jezreel gezogen, hatte den königlichen Tross angeführt und dann knickte er plötzlich ein, bloß weil ein einziger Bote der Königin, wahrscheinlich hat der König gar nichts davon gewusst, der Königin Isabel ihm gedroht hatte: Ich schwöre dir Rache, Elia, morgen um diese Zeit bist du tot, genauso wie die Baalspriester. Elia verließ von einer Sekunde auf die andere plötzlich der Mut. Er rannte fort, wir haben es gehört, er rannte um sein Leben. Er floh ins benachbarte Land Juda. Das müssen mehrere Tage Reisen gewesen sein vom Berg Karmel aus und von Jezreel aus, vielleicht 200 Kilometer. Er wusste nicht mehr weiter. Er geht in die Wüste, seinen Diener, das wäre der letzte Kontakt gewesen, die letzte Person, die ihm noch hätte gut zureden können, den lässt er bewusst zurück und sagt, ich gehe noch ein Stück weiter. Und in ihm kreist in diesem Moment jetzt nur noch ein Gedanke: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben, Gott, ich will sterben. Ich habe versagt, ich habe gesündigt, schlafen und nicht mehr aufwachen, das wäre es. Es ist genug, sagt er. Vielleicht haben Sie solche Augenblicke, möglicherweise nicht ganz so extrem, auch schon erlebt, wo das Gottvertrauen von einem Augenblick auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt ist, dass Panik sie ergreift. Viele erleben das jetzt schon in der Corona-Zeit, aber jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine. Da möchte man am liebsten sich irgendwo vergraben und stillhalten und warten, bis alles vorbei ist, bis alles endlich wieder normal ist. Aber es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und da werden viele Menschen ganz verzagt, fühlen sich nur noch wie ein Häufchen Elend. Vielleicht ist es einfach ein Trost für uns, für Sie, für jeden, dem es so geht. Wir sind da nicht allein. Auch der große Prophet Elia hatte eine solche Zeit in seinem Leben, eine solche Phase durchmachen müssen. Und Gott hat ihm weitergeholfen, wie wir noch hören werden. Ich lese nochmal, wie es in der Bibel steht, wie Elia betet. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Seele im Hebräischen heißt immer Leben. Also nimm mein Leben von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Was sollen die Väter hier? Da, wo Elia jetzt war in der Wüste, da hatten sich seine Vorväter, die Israeliten, vor Jahrhunderten auch schon geweigert, in das gelobte Land einzuziehen. Sie waren auch feige gewesen. Sie können das nachlesen in Numeri 13 und 14. Die Kundschafter kamen zurück aus dem gelobten Land und die Israeliten haben gesagt, nein, da wollen wir nicht hin, obwohl Gott sie hinschickte. Als Konsequenz mussten sie dann 40 Jahre durch die Wüste ziehen, wie wir wissen, eine ganze Generation, die dann in der Wüste sterben musste und erst ihre Kinder und Kindeskinder durften ins verheißene Land. Die murrenden Väter, ich bin nicht besser als meine Väter, sagt Elia. Der panische Elia, der einfach davonlief, Feigheit pur, das passte zusammen. Wie meine feigen Väter in dieser Wüste gestorben sind, so will auch ich hier sterben. Das war wahrscheinlich sein Gedanke. Die Einschätzung Elias, dass seine Feigheit verheerende Folgen hatte, ist zutreffend. Ich habe es schon erzählt, Elia war ja siegreich gewesen. Aber weil er jetzt davonlief, hatte er vereidelt, dass das Volk sich Gott, dem Herrn, neu zuwendet, dass es quasi so eine Art Reformation gab, zu der Verehrung des wahren Gottes weg von den blutrünstigen Götzen, eine Glaubensbewegung. Stellen Sie sich mal vor, nur damit wir das verstehen, das wäre Martin Luther passiert 1521 in Worms, als er vor dem Reichstag stand, vor Kaiser und Papst. Da wurde ihm ja auch gehörig Druck gemacht. Stellen Sie sich vor, er wäre vor dem Verhör einfach davongelaufen, auf und davon wie Elia, ganz weit weg, wo man ihn nicht findet. Das hätte das Ende der Reformation bedeuten können. Es hätte bedeuten können, dass Papst und Kaiser alles, was evangelisch heißt, auslachen und dass diese ganze Glaubensbewegung aufgehört hätte. So ähnlich muss man sich das vorstellen bei Elia. Er hatte wirklich versagt. Er hatte jetzt nicht im Vertrauen auf Gott standgehalten und deswegen fühlte er sich schuldig und gab sich auf. Ich bin nicht besser als meine Väter. Tief in der Wüste, ohne Wasser, ohne Brot war Elia nun. Wenn man da hingeht und das auf sich nimmt, dann ist das eigentlich ein Selbstmordversuch. Und nun gab es eine überraschende Wende für diesen total verzweifelten Elia. Gott verurteilt Elia nämlich nicht. Er sorgt für ihn. Er hat noch viel mit ihm vor. Er macht sozusagen jetzt eine Therapie mit dem verzweifelten Elia. Er lässt ihn erstmal schlafen. Schlaf, das tut gut. Wer völlig verzweifelt ist, haben Sie vielleicht auch schon erlebt, so mit schlechten Gedanken und vielleicht sogar Tränen in den Augen eingeschlafen und vielen Sorgen, der mag mit neuem Mut erwachen, wenn er sich ein wenig ausgeruht hat. Deswegen sagen wir ja oft bei schwierigen Entscheidungen, schlaf erst mal drüber. Gott lässt den Elia schlafen. Das Zweite, was er tut, Gott sendet ihm einen Engel, einen Boten. Elia hatte sich ja abgeschottet, alle Leute weggeschickt, sogar seinen Vertrautesten, seinen Diener. Und jetzt kommt der Engel und das Erste, was der Engel tut, ist, er rührte ihn an. Also stellen Sie sich vor, jemand legt die Hand auf ihre Schulter. Das hat der Engel getan. Er wendet sich dem Elia freundlich zu. Das gibt es bei uns auch manchmal, dass wir einfach nicht mehr weiter wissen, dass wir vielleicht schmollen und uns sogar so verhalten, dass alle denken, na ja, der will jetzt nichts von mir haben, nichts mit mir zu tun haben. Und dass wir uns aber tief in unserem Herzen danach sehnen, dass da einer ist, der uns wirklich versteht und der uns anrührt und sagt, komm, was ist denn los? Gehen wir ein paar Meter miteinander und reden wir. Elia darf das erleben. Und vielleicht können wir, wenn wir aufmerksam sind und verzweifelte Menschen in unserem Umfeld beobachten, auch manchmal so jemand sein wie so ein Engel, der einen dann aufsucht und sagt, komm, lass uns mal reden, erzähl mal, was los ist. Das Dritte, was Gott tut, er gibt dem Elia zu essen und zu trinken. Das ist nicht zu unterschätzen, alle Ersthelfer wissen das. Leckeres Röstbrot und frisches Wasser. Elia ist ein kleines Wunder, denn wahrscheinlich hatte er gar keinen Appetit in seiner Situation, hatte ihm nichts mehr geschmeckt, wie man so sagt. Jetzt isst er und es geht ihm schon besser. Nochmal eine Runde schlafen, dann wieder essen und trinken und Elia ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Gottes Therapie ist aber noch nicht zu Ende. Es kommt noch eine vierte Maßnahme, was Gott dem Elia schenkt. Zunächst müsste man sagen, auferlegt, aber es ist, denke ich, auch ein Geschenk und das ist die Zeit. 40 Tage geht er durch die Wüste. 40 Tage Pilgerreise durch die Wüste. 40 Tage mit sich allein. 40 Tage Schweigen. 40 Tage Nachdenken. Übrigens, der Elia muss da auch irgendwelche Runden gelaufen sein, denn der Weg von dort, wo Elia sich ausgeruht hatte unter dem Wacholder bis zum Gottesberg, das ist eher eine Tagesreise. Also Gott hat dafür gesorgt, dass er Umwege gehen muss. Dann erst folgt das Gespräch. Gott stellt dem Elia nur eine Frage, lässt Elia dann reden. In der Bibel steht: Was machst du hier, Elia? was mit dir hier, heißt es wörtlich, wenn man es im Hebräischen übersetzt. Es bedeutet so viel wie, erzähl einfach mal, was ist hier mit dir los? Gott als Seelsorger. Und dann auf diese eine Frage hin sprudeln die Worte dem Elia nur so raus. Und Gott hört einfach zu. Seine Antwort ist sehr negativ. Er sieht immer noch schwarz, das Trauma sitzt tief. Wir haben es ja gehört. Ich habe mich für Gott eingesetzt. Das ganze Volk hat mir und auch Gott den Rücken gekehrt und Gottes Propheten wurden blutig verfolgt. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Das ist sozusagen Elias Mantra. Großartig ist, dass Gott das nicht kommentiert. Er versucht nicht, Elia zu korrigieren. Er hätte es nämlich gleich sagen können, Elia, denk mal nach, was du hier sagst, stimmt doch gar nicht. Hast du denn vergessen, dass ich mich gerade eben erst als Gott erwiesen habe? Hast du denn vergessen, wie viele Wunder ich vor deinen Augen getan habe? Vertraust du mir denn jetzt plötzlich nicht mehr? Das hätte er alles sagen können, hat er aber nicht. Er hört einfach nur zu. Und das tut so gut für einen frustrierten Menschen, wenn ihm einer einfach mal nur zuhört, ohne irgendwelche hilfreiche Tipps oder irgendwelche Kommentare zu geben. Später wird Gott den Elia übrigens noch einmal genau dasselbe fragen und Elia wird noch einmal genau so antworten und Gott wird wieder einfach zuhören. Davor aber erlebt Elia eine Gotteserscheinung. Elia ist also diese 40 Tage gelaufen, ist jetzt am Gottesberg, dem Horeb. Und wir haben es gehört, es kommen gewaltige Naturereignisse. Zuerst ein Sturm, aber da ist Gott nicht drin. Dann kommt ein Erdbeben und auch da ist Gott nicht. Dann kommt eine Feuersbrunst und auch in ihr ist Gott nicht. Und dann kommt etwas, was Luther übersetzt als Wortspiel, stilles, sanftes Sausen. Ich stelle mir immer vor, ich bin in der Natur, es ist ganz ruhig, es ist ein Windchen und dann hört man die Blätter so rauschen. So stelle ich mir dieses stille, sanfte Sausen vor, also sehr, sehr leise. Und jetzt spürt Elia, jetzt ist Gott gegenwärtig. Nicht in den Augenblick, wo es laut ist, wo Gott auf die Pauke haut, wo alle Sieg schreien, auch alle Christen vielleicht, sondern jetzt, wo es leise ist. Jetzt ist Gott da. Elia verhüllt sein Angesicht als Zeichen dafür, dass er sich vor Gott verbirgt, dass er Scheu hat, Gott jetzt ins Angesicht zu sehen, bekommt wahrscheinlich sowas wie eine Gänsehaut. Ja, liebe Gemeinde, Gott hatte auf die Pauke gehauen am Berg Karmel, aber die Welt war dadurch nicht umgekrempelt worden. Hier aber im stillen und sanften Sausen sozusagen in den ganz leisen Tönen, da ist Gottes Kraft gegenwärtig. Das kann uns ermutigen, genau hinzuhören und die Stille zu suchen vor Gott. Auch vom Apostel Paulus gibt es einen Satz, der in diese Richtung geht und der uns lehrt, bescheiden zu werden vor Gott. Der heißt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Jesus sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Zum Abschluss noch zwei Gedanken. Ich habe Ihnen jetzt ja viel von Elia erzählt und möchte den Bogen zu uns und dieser Passionszeit jetzt noch einmal kurz schlagen. In der Passionszeit denken wir ja an das Leiden von Jesus in diesen 7 Wochen. Auch Jesus hatte während seines irdischen Wirkens die Kraft Gottes offensichtlich gemacht. Das war fast parallel zu Elia. Seine Wunder, seine Worte, die hatten damals unausweichlich gezeigt, hier ist Gott. Und auch damals bei Jesus hatte es starke Kräfte gegeben, die Jesus aus der Welt schaffen wollten. Da waren es die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester und nicht die Königin Isabel, aber es war analog. Anders als Elia ist Jesus aber dann nicht davongelaufen, rannte nicht um sein Leben, sondern hat das Leiden bewusst in Kauf genommen, das Gott ihm auferlegt hatte und ist am Kreuz für uns gestorben. Dabei hatte er, wie Elia, auch innere Nöte, Ängste und Verzweiflung erlebt. Und das alles, was mit Jesus geschah, das geschah unspektakulär. Es geschah auf einem Nebengleis der Weltgeschichte. Die Großen in der Welt hat es überhaupt nicht interessiert und berührt, zunächst zumindest. Es war wie so ein stilles, sanftes Sausen. Aber genau darin, im Tod und in der Auferstehung Jesu, wirkte Gottes Kraft. Wenn wir Gottes Jünger sind und ihm nachfolgen, dann ist unser Weg hinter Jesus her immer so. Er wird nicht viel anders aussehen. Unspektakulär, still und leise sollen und dürfen wir Zeugen der Liebe Gottes sein, aber in der Kraft Gottes. Und das Zweite, Sie haben gemerkt, dass ich viel von Elia erzählt habe, weil ich denke, dieser Weg spricht für sich. Mir ist bewusst, dass jeder von uns seinen eigenen Lebensweg hat, vielleicht ganz anders als Elia. Ich glaube aber, dass so manches, was Elia erlebt hat, ein Impuls sein kann für uns heute. Es kann uns vor allem Mut machen, mit Gott immer den nächsten Schritt zu gehen. Auch in schweren Zeiten, auch an Tagen, wo wir denken, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Gott hat seinen Weg und darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott uns führen wird zu seinem Ziel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.